NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch, schönen guten Abend. Nächste Woche ist Weihnachten und eins steht fest, bis dahin werden wir keine neue Regierung haben. Die CDU will seit gestern Abend nun Sondierungsgespräche mit der SPD aufnehmen. Die SPD will sich das bis morgen um 14 Uhr überlegen. Im Gespräch ist die GroKo, die Große Koalition, und seltsame neue Wortschöpfungen wie die KoKo. Wir überspringen heute Abend mal en passant die Sondierungs- und eventuellen Koalitionsgespräche und fragen Sie, wenn die GroKo denn nun zustande käme, wenn wir eine neue Regierung haben, unter welchen Vorzeichen nun immer, was sind die Themen, die Ihnen auf den Nägeln brennen? Was muss die neue Regierung anpacken und was wäre anders als in der alten? Viel Gesprächsbedarf also, das Thema heute Abend. Was muss die neue Regierung anpacken? Und rufen Sie uns gerne an, wie immer unter 08000 441777, oder schreiben Sie uns unter ndr.de/redezeit. Bevor wir zu unseren Experten kommen, hier ein paar Stimmen von Passanten, eingefangen in Hannover von Thomas Christis.
Die sollen mehr machen für die Bildung und für die Pflegekräfte, endlich mal vernünftig zahlen. Und das ist meines Erachtens eigentlich sehr wichtig.
Dass einmal die Renten stabil sind, vielleicht ein bisschen angehoben werden und dass es wirklich alles mal gerecht zugeht, dass man auch als alleinerziehende Wohnung mit Kindern bekommt.
Aber mir wäre auch noch mal wichtig, die Solidarität der Bürger gegenüber denen, die wenig Geld verdienen, die Zusteller und die Krankenschwester und so weiter.
Ich finde, es muss jeder die medizinische Versorgung bekommen, die ihm zusteht und die jeder braucht, und dass auch Medikamente, die so zuzuzahlen sind, auch bezahlbar bleiben.
Also wir haben nach wie vor eine Zweiklassenmedizin, weil wir eine Zweiklassengesellschaft haben, und das ist dann irgendwo auch logisch.
Erstmal die Diätenerhöhung, das ist ganz wichtig, wenn es ums Geld geht, um sich selber zu bereichern. Ja, das funktioniert ja, also brauchen wir gar keine Koalition.
Bildung und Schule und Kinder, das ist für mich sehr wichtig, obwohl man bei allem die älteren Menschen nicht vergessen darf, wie schlecht die versorgt sind. Das halte ich für ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, Soziales muss also schon mit im Vordergrund stehen. Und für mich ist Europa auch sehr wichtig. Also ich denke, Europa muss auch mit in den ersten 10 Punkten erwähnt sein.
Also ein ganzes Potpourri an Wünschen zu Weihnachten, die Pflege, Rente, soziale Gerechtigkeit, Wohnungsbau, Europa. Viel Gesprächsbedarf also. Was muss die neue Regierung anpacken? Das ist unser Thema heute Abend. Rufen Sie uns gerne an unter 08, jetzt bin ich selber schon ganz durcheinander, 08000 441777, oder schreiben Sie uns unter ndr.de/redezeit. Und in Berlin sitzt Professor Oskar Niedermayer. Er ist Politologe an der FU Berlin. Herr Professor Niedermayer, Sie sagen, das, was die Bürger wollen, was wir eben gehört haben, und das, was jetzt an Themen politisch verhandelt werden wird, sind zweierlei Paar Schuh. Warum sagen Sie das?
Ja, es ist vollkommen richtig, denn die Parteien haben ja eine bestimmte politische Agenda, was sie verhandeln wollen und wo sie ihre Schwerpunkte sehen und was sie durchsetzen wollen. Das zeigt sich zum Beispiel bei der SPD in ihren 11 Punkten, die sie beschlossen hat. Andererseits haben die Bürger eine Agenda, und die sieht man zum Beispiel daran, an den Antworten auf die Frage, welche Probleme in Deutschland jetzt die wichtigsten sind. Und wenn ich mir diese beiden Listen sozusagen angucke, dann gibt es da ein paar Sachen, die durchaus in beiden Listen drin sind. Aber es gibt auch Sachen, die von den Politikern und den Parteien als wichtig angesehen werden, die bei den Bürgern gar nicht auftauchen.
Zu den Themen kommen wir später noch. Dr. Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin und Autorin des Buches Regierung ohne Volk, warum unser politisches System nicht mehr funktioniert. Frau Weidenfeld, Sie sagen, die Politik regiert am Volk vorbei. Jetzt haben Sie Ihr Buch ja vor den Wahlen geschrieben, hat sich durch die Jamaika-Gespräche und jetzt doch die sehr zögerlichen GroKo-Annäherungsversuche daran nichts geändert? Ist das nicht ein neuer Weg der Transparenz, den wir jetzt sehen?
Naja, zunächst mal hat sich eben etwas geändert. Wir haben andere Parteien, mehr Parteien im Bundestag, und Was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist ja, dass offenbar auch das Parlament ein anderes Selbstverständnis entwickelt oder entwickeln will. Ob das dann am Ende so kommt, das wissen wir nicht, aber das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Was man, finde ich, an den Sondierungsgesprächen zu Jamaika und jetzt eben auch an den noch nicht begonnenen oder möglicherweise bald beginnenden Sondierungsgesprächen mit den Sozialdemokraten sieht, ist in der Tat die Themensetzung, die zwar auf der einen Seite auf Begeisterung, Enthusiasmus und Empathie setzt, das hat man am SPD-Parteitag in der vergangenen Woche gesehen, aber auf der anderen Seite ja doch eben die Themen weiterspielt, die tatsächlich auf der politischen Agenda sind, aber die eben mit dem, was die Bürger gerne wollen, was die wichtig finden, was die in ihrem Alltag erleben an Problemen, an Herausforderungen, sagen wir mal, jedenfalls nicht deckungsgleich sind.
Und das wären auch die Probleme, die wir eben in der Umfrage gehört haben, oder?
Naja, ich finde halt, was man da eben sieht und was man auch klar machen muss, ist, natürlich kann der Bundestag als Parlament des gesamten Deutschland nicht alle Probleme lösen, die andere auf dem Zettel haben. Bildung ist ein klassisches Beispiel. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Mhm. Da kann man eben möglicherweise oder wird ja auch was passieren, was die Finanzierung betrifft. Aber die Qualität der Schulbildung, die kann der Bund nicht beeinflussen. Also man sieht eben, da ist sehr viel Erwartungshaltung an die Politik im Bereich Bildung, die der Bundestag nie treffen kann, weil man eben einfach nicht zuständig ist und nicht verantwortlich ist.
Gut.
Das ist der eine Punkt.
Da kommen wir noch zu, ja. Dann zu den anderen Themen. Stefan Mascher ist Politologe an der Uni Düsseldorf und auch Professor und der wissenschaftliche Kopf hinter dem Wahl-O-Mat. Das haben ja viele vor der Wahl gemacht, mal zu gucken. Mit ihm, mit diesem Wahl-O-Mat kann man sich ja vor der Wahl sagen lassen, welche Partei am ehesten die eigene Meinung abdeckt und welche Themen eigentlich die Parteien auch abdecken. Klären Sie uns mal auf, Herr Marschall, was will das Volk denn eigentlich? Welche Themen sind wichtig?
Ja, wenn man das so schnell beantworten könnte, wir haben ja eben schon ein paar Stimmen gehört vom Volk, in denen Themen ja gesetzt wurden und viele von den Themen nebenbei sind auch in dem Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl drin gewesen und finden sich dort wieder, also auch aus dem Bereich Europa, der gesamte demografische Wandel, soziale Gerechtigkeit, Pflege, Rente, das sind so Stichworte, die dort eine Rolle gespielt haben und die, glaube ich, sowohl bei den Bürgern als auch bei den Parteien wichtig sind.
Viel Gesprächsbedarf. Was muss die neue Regierung anpacken? Das ist unser Thema heute Abend. Rufen Sie gerne an 08000 441777. Und Hans-Joachim Riechel aus Lübeck hat das getan. Guten Abend, Herr Riechel.
Schönen guten Abend in die Runde.
Grüße Sie.
Ja, es gibt zwei Dinge, die ich also verwirklicht haben möchte. Das ist einmal, dass die Sklaven, also die Leiharbeiter, den gleichen Lohn kriegen wie die normalen Betriebsangehörigen. Denn ich habe es erlebt von einem Cousin, dass dann er immer wieder von der Firma angefordert wurde, aber nur ein Drittel von dem bekam, was die Facharbeiter neben ihm bekommen haben, die dann ihre Lohnabrechnung vorlegten und sagten, guck mal, das kriegen wir. Und er ganz beschämt sagte, ja, ich kriege nicht so viel.
Ja.
Das andere Thema ist Kinderarmut. Die Kinderarmut, da könnten wir ganz schnell was gegen machen, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar, jeder der Kinder bekommt Kindergeld. Nur der Hartz-IV-Empfänger. Das Kindergeld wird auf die Leistung, die das für das Kind ausgezahlt wird, angerechnet. Habe ich also 1.000 Euro als Arbeitnehmer, bekomme ich zusätzlich mein Kindergeld. Habe ich aber 1.000 Euro als Hartz-IV-Empfänger, dann wird mein Kindergeld eingestrichen, also von der rechten Tasche in die linke Tasche getan. Und damit die Arbeitsverwaltung subventioniert. Und das finde ich einfach schlimm.
Ja, vielen Dank. Das sind zwei sehr wichtige Themen. Wir fangen mal mit dem ersten an. Was Sie beschrieben haben, ist ja in vielen Unternehmen jetzt auch Praxis, nicht? Dass es sozusagen die Stammbelegschaft gibt und dann werden welche wieder zugekauft und da gibt es unterschiedliches Lohngefälle. Professor Niedermeier, ist das ein Thema, wo Sie sagen, da wird sich die GroKo drum kümmern?
Zumindest ist es bei der SPD mit auf der Agenda und ich denke schon, dass man da darüber auch reden wird. Ich meine, der Arbeitsmarkt, insbesondere auch befristete Arbeitsverhältnisse, die Frage, ob man, wenn man befristet beschäftigt war, dann wieder einen Rechtsanspruch hat, auf eine Vollzeitstelle zurückzukehren, diese ganzen Geschichten, die sind ja durchaus mit auf der Agenda in der Politik. Was mir bisher gefehlt hat, und zwar sowohl bei den Stimmen jetzt von der Bevölkerung hier heute Abend als auch in der Politik, das ist das Thema, was die Deutschen nach den Umfragen, die wir haben, seit dem Herbst 2015 mit riesigem Abstand vor allen anderen Themen bewegt. Und das ist die Flüchtlingskrise. Mhm. Und alles, was damit zusammenhängt, also ja. Integration derer, die schon hier sind, die Frage von Abschiebung, die Frage, das Einzige, was die Parteien mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen auf der Agenda haben, ist ja der Familiennachzug. Aber das ist ja nur ein winziger Teil dieses Gesamtthemenbereichs. Und dieser Themenbereich war vor der Wahl mit Abstand der wichtigste. Er hat die Wahl sehr stark beeinflusst, nicht nur in Bezug auf die AfD. Und er ist jetzt auch nach der Wahl, auch in den letzten Umfragen, wieder mit großem Abstand die Nummer eins bei der Nummer.
Jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen bei den beiden Themen, die Herr Riechel genannt hat. Herr Marschall, hinter dieser Zweiklassengesellschaft in der Arbeitswelt steckt ja auch das Thema soziale Gerechtigkeit. Ist das ein Thema, was die Bürger auch beim Wahl-O-Mat bewegt hat?
Ja, ich denke, es ist ein Thema, was im Wahl-O-Mat bewegt hat, was die Bürger generell auch bewegt. Wenn man jetzt auch fragt, was soll die nächste Regierung angehen, dann stehen solche Fragen wie soziale Gerechtigkeit auch ganz oben. Gerechte Löhne oder gerechte Steuern ist etwas, was man als sehr wichtig empfindet, was ganz oben auf der Agenda steht. Und überhaupt generell die Frage, wie geht's mit dem Sozialstaat weiter? Wie können wir den deutschen Wohlfahrtsstaat noch weiter aufrechterhalten angesichts des ganzen Drucks, der auf diesen Wohlfahrtsstaat nun ausgeübt wird von innen und von außen?
Mhm. Frau Weidenfeld, Herr Riechel hat noch das Thema angesprochen, Kinderarmut. Also auch ein Thema, was sozusagen immer mal wieder beim Tag der Kinder auftaucht, in Hilfsaktionen, aber auch nicht wirklich eine Querschnittsaufgabe ist. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine Chance in so einer großen Koalition, das auch anzupacken?
Ja, beides ist eine große Chance. Ich meine, man muss eben einfach zum Thema Leiharbeiter sagen, da hat natürlich die letzte große Koalition schon eine Menge getan bei der Frage der Angleichung von Löhnen nach einer bestimmten Übergangsfrist. Ich bin jetzt nicht ganz sattelfest, wie da die Fristen sind, aber da ist ja sehr, sehr viel geschehen. Und das, was im Moment die alle viel stärker noch beschäftigt, ist die Frage eben einmal der sachgrundlosen Befristung. Da hat die SPD sich ja geäußert und die Frage von Werkverträgen. Das sind ja eben immer so Ausweichbewegungen, die sich dann einstellen und einschleichen. Wenn eben der eine Bereich reguliert ist, dann geht man in den anderen und versucht da eben dann die Arbeitsverhältnisse entsprechend zu gestalten. Bei Kinderarmut ist es, glaube ich, tatsächlich so, und das muss man eben auch sehen, Kinderarmut ist immer auch Elternarmut. Das heißt, es ist eine abgeleitete Funktion und da treffen eben diese beiden Sozialsysteme zusammen oder das eine Sozialsystem, nämlich der Existenz, des Existenzminimums und der Sicherung des Existenzminimums und der Frage, welches materielle Recht haben Kinder in unserer Gesellschaft. Ob man da allerdings wirklich noch sehr viel bewegen kann, bin ich mir nicht so sicher. Mein Eindruck ist viel eher, dass da über den Kita-Ausbau, über Ganztagsbetreuung, über die Frage des Mittagessens in den Kindertagesstätten und über Bildung viel, viel mehr laufen wird als über materielle Zuwendungen, weitere materielle Zuwendungen für arme Familien und dann eben auch arme Kinder.
Viel Gesprächsbedarf. Was muss die neue Regierung anpacken? Das ist heute Abend unser Thema. Rufen Sie gerne noch an 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Und Gerd Clausen aus Bremen ist in der Leitung. Guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend in die Runde.
Sie wollten das Thema aufgreifen, was Herr Niedermeyer angesprochen hat, ne? Das Flüchtlingsthema.
Also das Ganze mit Kita sehe ich nicht als primär. Wir haben die Bundestagswahl und die Große Koalition hat erdrutschartig trotz Wirtschaftsboom, trotz hoher Beschäftigung, sprudelnder Steuereinnahmen, schwarzer Null, 14 Prozentpunkte verloren. Das muss ja einen Grund haben. Und das liegt nicht an Kitas oder Umwandlung in Vollzeitarbeitskräfte. Ich sehe da einen großen Grund für und das ist das Thema Migration. Sowohl CDU als auch SPD drücken sich drum. Ich habe Herrn Schulz auf dem Marktplatz gehört, ich habe Frau Merkel hier in Bremen auf dem Marktplatz gehört. Das Thema haben Sie mit knapp einem Satz erwähnt. Und wenn wir jetzt wieder eine große Koalition kriegen sollten aus CDU, die keine Obergrenze bei der Zuwanderung haben wollen, gemixt mit der SPD, die keinerlei Abstriche am Familiennachzug haben will, will nämlich einen radikalen Kurswechsel vollziehen und stattdessen wieder eine große Koalition gegen das Volk machen, dann ist meine Prognose für die nächste Wahl, das möge Herr Schulz sich anhören, dass die SPD bei der nächsten Wahl unter 15% landen wird, die CDU unter 25% und garantiert die AfD über 20%. Und da muss man sich überlegen, ob man das möchte.
Mhm. Ja, vielen Dank. Ich gebe das mal an Herrn Professor Niedermeyer. Teilen Sie die Ansicht von Herrn Clausen, dass die Parteien das Flüchtlingsthema gar nicht ansprechen, dass daher sozusagen der Unwille kommt? Wir reden ja jetzt viel über den Familiennachzug. Das soll ja auch in einer möglichen großen Koalition dann geregelt werden.
Also womit Herr Clausen recht hat, ist erstens mit der Tatsache, dass das Flüchtlingsthema das zentrale Thema bei der Wahlentscheidung war, das wichtigste Thema für die Wahlentscheidung, und dass dieses Thema auch dafür verantwortlich war, dass die CDU sehr deutlich an Stimmen eingebüßt hat. Denn wir hatten bis zum Herbst 2015, bis zur Entscheidung von Frau Merkel, die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge zu uns zu holen, die übrigens von zwei Dritteln der Leute gut geheißen wurden. Die Probleme kamen dann erst ab Oktober, als es Hunderttausende wurden und als die Leute das dann nicht mehr verstanden haben. Bis zum Herbst 2015 hatten wir die Union bei 41-42%, die SPD bei 25-26%. Und dann ging das runter. Und es ist also ganz klar, dass dieses das zentrale Thema war. Und zwar in unterschiedlicher Weise natürlich. Die Gesellschaft war und ist auch heute noch in Bezug auf dieses Thema gespalten. In Befürworter und Gegner einer liberalen Flüchtlingspolitik, das darf man nicht vergessen. Und es ist auch richtig, dass die beiden großen Parteien im Wahlkampf versucht haben, zum Anfang das Thema zu vermeiden. Dann hat es Schulz ja auf die Agenda genommen, auch durch seine Reise nach Catania dann in Sizilien, und hat versucht, eben für die SPD dies im Wahlkampf fruchtbar zu machen. Das ist ihm nicht gelungen. Im Gegenteil, wem es genützt hat, dass dies dann wieder auf der Agenda war, gerade im TV-Duell zum Beispiel hat es eine Riesenrolle gespielt und in den anderen Talkshows, das hat dann eher natürlich der AfD genutzt, statt der Union oder der SPD. Und auch jetzt nach der Wahl ist es eben immer noch mit Abstand das Thema, was die Leute als das wichtigste Thema ansehen.
Und glauben Sie denn, dass durch eine Einigung beim Familiennachzug das Thema dann vom Tisch ist?
Ja, der Familiennachzug ist ja sowas wie das Symbolthema, an dem sich alles aufhängt, was an unterschiedlichen Ansichten zur Flüchtlingsfrage da ist. Deswegen war es ja auch in den Jamaika-Verhandlungen mit das umstrittenste Thema, wo bis zum Schluss eben keine Einigung erzielt werden konnte, vor allen Dingen zwischen Grünen und CSU. Das wissen wir ja jetzt. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht das einzige Thema. Das Riesenthema der Integration derer, die da sind, unabhängig davon, ob jetzt durch Familiennachzug noch welche dazukommen oder nicht, ist natürlich ein Thema. Die Frage, wie stark die Sozialsysteme bei uns belastet werden, manche sagen überlastet werden, ist das zweite Thema. Das dritte Thema ist natürlich die ganze Frage des Terrorismus, der sehr eng damit verbunden ist, gerade bei den Leuten selbst. Hm. Es gibt noch viele andere Dinge, Kriminalität, unbegleitete Jugendliche.
Also ein ganzes Paket wieder, sozusagen, was da mit dranhängt.
Im Vordergrund steht. Mhm. Ne? Also das ist das ganze Paket, was damit zusammenhängt. Okay. Und da, glaube ich, sollten die beiden großen Parteien in ihren Verhandlungen etwas mehr machen, als sich nur über den Familiennachzug zu nennen.
Und ehrlich gesagt, wenn ich einhaken darf, nicht nur bei den Verhandlungen, sondern das ist ja ein Thema, wo es gar nicht mal so konkret und zentral um Sachpolitik geht. Nicht? Der Familiennachzug ist eigentlich tatsächlich kein großes Problem, wenn man auf die realen Zahlen guckt. Das Problem dahinter ist, dass erstens weder im Wahlkampf noch jetzt wirklich offen über Flüchtlinge gesprochen wird und über die Interessenkonflikte, die auch die Parteien haben, die die Bürger haben, wenn es um Flüchtlinge geht. Wir haben eben 2 Jahre lang praktisch einen Teil der öffentlichen Meinung ausgeblendet, weil der nicht vorkommen durfte. Wir haben den auch diskreditiert. Wir haben auf der anderen Seite, also wir müssen einen offenen Diskurs und eine offene Diskussion zulassen, auch eine politische Diskussion, auch zwischen den Parteien. Mhm. Und das zweite ganz große Thema ist, dass die Bürger zentral betroffen sind, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Wohnungen geht, wenn es um Arbeit geht. Die interessieren sich nicht zentral für das Thema Integration, sondern Die wollen gerne wissen, wie die realen Probleme im Alltag gelöst werden. Und wenn sich die Parteien da drücken und wenn sie sich im Koalitionsvertrag dann wieder auf eher allgemeine Formeln zurückziehen, und Obergrenze ist ja auch nur ein Symbol, es geht ja nicht um 200.000 Flüchtlinge und es geht auch nicht um die Frage, was macht man mit dem 200.000 und Ersten. Das sind Symboldebatten, die da geführt werden. Und das ist, glaube ich, im politischen Alltag der Wähler sehr, sehr klar geworden in den letzten anderthalb Jahren.
Gut, vielen Dank. Jetzt habe ich 2 Hörer in der Leitung. Samuel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Zinewitsch aus Hamburg. Genau. Guten Abend, ich grüße Sie. War es richtig?
Ja, guten Abend. Gut. Ja, ist alles gut. Daran habe ich schon gewöhnt.
Was wollten Sie?
Genau. Einmal wollte ich noch einmal auf dieses Zeitarbeitsthema nochmal zurückkommen. Ich bin selber Zeitarbeiter gewesen in einem großen Unternehmen und ich habe das jetzt mehrere Male mitbekommen. Du wirst durchgereicht durch verschiedene Hände und ich denke, der wirtschaftliche Aspekt oder finanzielle Aspekt für die Leute ist gar nicht so ausschlaggebend. Die Leute werden mittlerweile gut bezahlt und die Firmen suchen sich auch wirklich vernünftige Zeitarbeitsfirmen aus, wo sie wissen, das sind Leute, die werden gut bezahlt, die können wir langfristig auch beschäftigen und die hauen uns nicht so schnell ab. Aber was in den Firmen wirklich geändert werden muss, ist auch diese Diskriminierung gegenüber den Zeitarbeitern. Das muss auch gesetzlich geregelt werden. Ja, die Leute kriegen andere Farben von Helmen, die sind ganz klar gezeichnet, dass sie ein Teil dieser Firma sind und das ist schon eine Art Ausgrenzung und da muss man wirklich irgendwas in den Weg bringen, dass man da irgendwie regelt, dass die Leute sich gleichberechtigt fühlen, wo man nicht gleich sofort erkennt, die haben einen anderen Arbeitsvertrag.
Gut, vielen Dank für diese Meinung. Jetzt habe ich auf der anderen Seite Herrn Kai Herrmann aus Hamburg. Herr Herrmann, Entschuldigung, dass Sie so lange warten müssten.
Ja, kein Problem.
Ihr Guten Punkt Abend. Zu dem Thema. Guten Abend.
Ja, also ein sehr bewegendes Thema ist, wenn man sich mit Freunden oder Bekannten oder Eltern unterhält, muss ich mein Foto anschließen, wie gesagt, auch die innere Sicherheit, was wirklich sehr oft diskutiert wird und uns sehr beschäftigt. Also wir sind eigentlich der Meinung, also wenn die Grenzen nicht geschützt werden oder genau geguckt wird, wer hier reinkommt, dann doch bitte auch die Menschen, die wirklich Böses im Sinn haben, auch konstruktiv oder restriktiv abschieben. Das verstehen wir nicht, dass dann wie in diesem Fall Amri Asri oder wie der hieß, dass er noch von den Geheimdiensten durch die Gegend kutschiert wird. Das sind so Dinge, die wir nicht mehr verstehen können und wo man sich dann auch nicht mehr sicher fühlt in Deutschland. Mhm. Und der zweite Punkt ist, werden die Renten zum Beispiel, also ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein Mensch, der 40 Jahre gearbeitet hat, am Ende mit 800 oder 1000 Euro seinen Lebensabend verbringen muss. Warum wird nicht einfach mal gesagt, wir verzichten mal auf Rüstungsausgaben, die 2%, die jetzt kommen sollen, und schlagen diese 2 Milliarden oder die 2% einfach mal auf die Rente rauf und geben jedem Rentner 500 Euro mehr im Monat, dass der mal ein bisschen was hat von seiner Rente. Oder wir retten mal eine Bank weniger, 80 Milliarden in der Bankenrettung in Griechenland, wo ist das Geld verschwunden, was ist damit überhaupt passiert, warum kann man das nicht mal den Menschen geben? Also man hat so das Gefühl, die ganze Politik läuft so ein bisschen am Mensch vorbei. Bei Tita CETIP ist man sich dann schnell einig, was ja auch nur einer kleinen Gruppe wieder nützt. Also das sind so Punkte, ja, innere Sicherheit und die sozialen Punkte, finde ich, die mich und mein Umfeld stark beschäftigen.
Ja, vielen Dank, Herr Herrmann. Ich gebe das gleich mal weiter an Stefan Marschall. Herr Marschall, ist Herr Herrmann da so ein typischer Vertreter dessen, was Sie im Wahl-O-Mat auch festgestellt haben? Also das Thema Flüchtlinge und eben auch das Thema innere Sicherheit als ganz großen Punkt?
Ja, selbstverständlich. Also innere Sicherheit und der Bereich ja Rente, Zeitarbeit ist nochmal angesprochen worden. Das sind natürlich ganz relevante Bereiche gewesen. Das finden wir auch in den Umfragen, dass das für die Leute bewegt. Innere Sicherheit ist sowieso ein sehr schwieriges, sehr komplexes Thema. Da geht es ja auch um die gefühlte Sicherheit, weniger vielleicht auch manchmal um Statistiken, sondern einfach um ja ein Gefühl, dass man vielleicht sich nicht mehr hier und dort aufhalten möchte, weil man sich bedroht fühlt und um die eigene Sicherheit ja Angst hat. Das zweite ist dieser ganze Bereich Arbeitspolitik oder auch Rentenpolitik, der jetzt ja auch angesprochen wurde. Ich glaube nebenbei, dass sich da doch einiges tun wird, auch wenn es jetzt zu einer großen Koalition käme, dass da auch die CDU, der SPD in vieler Hinsicht entgegenkommen wird. Wir haben ja in der letzten Wahlperiode ja schon Mütterrente gesehen, Rente mit 63, das sind ja alles schon rentenpolitische Entscheidungen, die gefällt wurden und ich denke, dass in dem Bereich auch die großen Parteien sicherlich einiges machen werden und vor allen Dingen auch die SPD vielleicht hier nochmal eine Trophäe heraustragen würde aus den Verhandlungen.
Jetzt hat der Herrmann ja die Altersarmut jetzt angesprochen, nicht? Also die Politik auch der Mütterrente ist ja sozusagen für die jetzt. Ist denn irgendwo auch ein Wunsch da, bei den Bürgern, dass auch für die nächste Generation, für die Zukunft mehr getan wird?
Ja, ich denke, es ist wirklich so, dass man auch nicht nur an sich selbst und an heute denkt. Und das ist vielleicht ja überraschend, weil man vielleicht davon ausgehen würde, die meisten wollen erstmal, dass es ihnen selbst gut geht, sondern dass auch sehr viel ja, perspektivisch gedacht wird. Und das betrifft ja natürlich zum einen den Bereich des demografischen Wandels, also dass die Gesellschaft älter wird und dass das Auswirkungen hat auf Rente, auf das ganze Pflegesystem. Aber es betrifft beispielsweise auch solche Fragen wie Klimapolitik. Auch das ist ja etwas, was uns in der Zukunft noch viel mehr beschäftigen wird. Und es ist so, dass auf den Agenden, also auf der Tagesordnung der Leute auch solche Fragen ganz, ganz weit oben stehen, sodass man jetzt nicht davon einfach ausgehen kann, die Leute interessieren sich nur für das Jetzt und für das, was, wovon sie selbst nur Vorteile haben könnten.
Wobei man, finde ich, schon sagen muss, wenn wir darüber reden, über Rente und über die Solidarrente, die ja möglicherweise dann in der nächsten Legislatur kommen wird, das ist eben diese Antwort darauf, dass man sagt, jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat, soll materiell besser stehen als jemand, der gar nicht gearbeitet hat. Das sind natürlich Instrumente, wo es tatsächlich um die Jetzt-Generation geht. Da geht es gar nicht um die Frage, wer das in 30 oder in 20 oder ab dem Jahr 2030, da kippt es nämlich das System, tatsächlich bezahlen soll. Und da muss man schon sehr, sehr genau hingucken, wenn man immer fordert, dass Politik sich eher dem Bürgerwillen wieder annähern soll, ist es immer klug und es ist eben nicht immer klug. Politik und eine Bundesregierung muss auch die Kraft haben, Entscheidungen zu treffen, die den Wählern möglicherweise, den heutigen Wählern möglicherweise nicht gut gefallen, die aber ein politisches System zukunftsfest machen und zum Beispiel ein Rentensystem über das Jahr 2030 hinaus stabilisieren. Und da müsste man eben sehr, sehr genau hingucken, ob diese konsumtiven Entscheidungen, die wir in der letzten Legislatur gesehen haben mit der Rente ab 63 und der Mütterrente und die wir jetzt sehen würden mit der Solidarrente, ob die wirklich klug sind und ob die nachhaltig finanzierbar sind.
Aber vielleicht nur ganz kurz einen Punkt, Frau Weidenfeld. Es gibt nämlich eine Entscheidung, die ja schon gefällt wurde, die durchaus heute quasi zu einer problematischen Situation führen kann, aber für die Zukunft vielleicht gut ist, das ist die Schuldenbremse. Das war genau eine solche Entscheidung, zu sagen, wir begrenzen die Möglichkeiten, heute Schulden zu machen, weil das eventuell langfristige Folgen haben könnte.
Absolut, also, nur dass die heute eben überhaupt kein Problem macht, weil es dem Staat verdammt gut geht.
Ja, und das Zukunft kommt vielleicht noch. Ja, das kommt noch, aber dann werden wir es schon noch merken. Ja.
Gut, viel Gesprächsbedarf auch unter Ihnen, das merke ich, aber das ist das Thema auch unserer Sendung, das muss die neue Regierung anpacken. Rufen Sie gerne noch an 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit und in der Leitung ist jetzt Rüdiger Kleber aus Ederecht. Guten Abend, Herr Kleber.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Ich grüße Sie.
Ja, ich habe eigentlich nur einen ganz kurzen Beitrag, will das auch nicht überstrapazitieren. Ich glaube, vieles ist gerade eben schon gesagt worden. Also der Wahlkampf ist in meinen Augen wirklich desolat gewesen aller Parteien, weil es wurden viele Dinge versprochen, die wir gar nicht aus Deutschland heraus beeinflussen können. Und die Dinge, die wir wirklich beeinflussen können, sind so gut wie nicht angesprochen worden. Flüchtlingsthema ist ein Thema, ganz klar, muss auch was getan werden. Aber ich gehe mal etwas weiter. Es wurde das Thema Bildung ganz, ganz groß von allen Parteien, also nach vorne getragen, FDP vor allen Dingen. im Rahmen der Digitalisierung, da muss ich dann feststellen, ich höre heute gar nichts mehr davon. Das Thema Digitalisierung, was die Parteien da vor sich hertragen, ja, die können da eh nichts machen, weil ich komme aus dem Bereich, das machen die Firmen und die, die da eben halt beteiligt sind. Ich finde, wir haben viele, viele Themen in Deutschland und das ist, glaube ich, das, was die Bürger wirklich mittlerweile völlig entsetzt und entnervt und auch wirklich von der Politik entfernt. Wir reden über Schulpolitik und da komme ich mal her, gebürtig aus der auch Kommunalpolitik. Wir reden seit über 60 Jahren zu jedem Wahlkampf über die Themen. Realität ist in Deutschland, dass sie nicht mal mehr auf die Toiletten gehen mögen, geschweige denn die Qualität der Schulen, die wollen wir gar nicht heute reden. Das zweite Thema hatten Sie gerade eben vor 2 Minuten. Wir haben ein Riesenthema in den sozialen Fragen. So, und da muss es doch in Deutschland ein Diskurs geführt werden. Wo wollen wir da hin? Ich will jetzt gar nicht über Modelle reden, sondern die Diskussion muss in Gang gehen. Mhm. Und das passiert nicht.
So, wir Was reden würden Sie über denn Europa, sagen, wir, wenn Sie ja. sagen, Sie kommen aus der Kommunalpolitik? Wie kommt das? Woran liegt das zum Beispiel beim Thema Bildung? Liegt es wirklich daran, dass es Ländersache ist, dass der Bund da zu wenig eingreifen kann? Ja.
Ja? Punkt. Ich bin mittlerweile gut, ich bin jetzt nicht mehr in der Kommunal-, also ich war vor vielen Jahren, also da war auch relativ lange. Also ich bin wirklich zu der Erkenntnis gekommen, dass wir heute vor Herausforderungen stehen. Also wenn Deutschland weiter, sage ich mal, in diesem Wohlstand leben muss, dann reden wir über Wissensgesellschaft. Vieles wird ja immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Und das zweite Thema im halt Low-Cost in Deutschland. Fast jeder dritte Job ist heute Mindestlohn. Kann auch nicht sein. Aber das will ich nicht thematisieren. Die Schule, gehen Sie mal von Niedersachsen nach Bayern oder von Bremen nach Hamburg. Und das funktioniert alles heute nicht mehr. So, das heißt, ich glaube, die Kinder werden seit vielen Jahren an der Wirklichkeit vorbeitrainiert. Wir wissen, dass die Qualität weggeht und die Anforderungen, die eigentlich jetzt in den nächsten 30 Jahren an die heute Heranwachsenden gestellt werden, das wird dem Schulgericht, also das System wird dem überhaupt nicht gerecht. Und daher glaube ich sehr wohl, dass in puncto auch Sicherheit, das nehme ich sogar mit rein, dass eine Zentralisierung durch den Bund meiner Meinung nach gefordert ist. Es gibt nicht diesen Wettbewerb, der hat ja zu nichts geführt in 60 Jahren.
Ja, vielen Dank, Herr Kleber, für dieses sehr emotionale Statement. Und Sie sprechen ja ein ganz wichtiges Thema an, das wichtige Thema Bildung und eben auch der Streit. Das ist so ein fürchterliches Wort, Kooperationsverbot. Also die Frage, ob nicht der Bund wirklich da mehr Macht kriegt und dieses Ländergerangel mal aufhört. Professor Niedermayer, waren Sie das mit dem mit dem zustimmenden
Ja, ja, das war ja durchaus in den Jamaika-Verhandlungen auch eine der großen Forderungen der FDP, dass dieses Kooperationsverbot fallen soll. Und man hat gesehen, dass sich sofort eben nicht nur Bayern mit der CSU, sondern auch andere Länderfürsten sofort dagegen stellen. Auch Kretschmann von den Grünen wollte davon nichts hören. Das ist ein Riesenproblem im deutschen Föderalismus, dass das Bildungsthema mittlerweile ja das einzige halbwegs wichtige, der einzig wichtige Politikbereich ist, wo die Länder tatsächlich noch wirklich etwas zu sagen haben. Und da achten sie natürlich sehr eifersüchtig darauf, dass man ihnen diese Kompetenz nicht auch noch wegnimmt.
Aber gleichzeitig war das ja auch wahlentscheidend, ne? Schleswig-Holstein, ja, NRW, ja. Diese heute genau.
Ja,
ist
waren,
Schleswig-Holstein
zum Abitur ja andere,
mit 13 Jahren zurückgekehrt.
Da waren da andere Probleme noch mit da, dass man über die Inklusion gestritten hat in den Klassen, dass man über die Abitursachen gestritten hat. Das kommt ja alles noch dazu und das hat der Anrufer ja auch deutlich gemacht, dass es einerseits um Geld geht, um die Frage auch von Infrastrukturinvestitionen in die Schulgebäude, dass die extrem marode sind, dass man da viele Milliarden haben müsste, um die wieder auf Vordermann zu bringen, dass es andererseits um die Qualität von Bildung geht, die dann eben sehr unterschiedlich ist, wie wir ja alle wissen, zwischen den einzelnen Bundesländern, weil es dann eben unterschiedliche, auch zum Teil wirklich ideologisch bedingte Arten und Weisen gibt, wie man Bildung auffasst. Und dann geht es noch drittens darum, dass im Bereich der Digitalisierung wir ins Hintertreffen geraten, wenn wir nicht eine Riesenanstrengung unternehmen. Und das muss natürlich bei den Kindern anfangen, muss aber auch weitergehen. Und die Digitalisierung ist auch etwas, was mir auch viel zu kurz kommt bei den jetzigen Gesprächen. Denn da geht es ja wirklich um eine der ganz wichtigen Zukunftsfragen, die einerseits mit ökonomischen Fragen sehr stark verbunden ist, also Jobsicherheit, von Arbeitsplätzen, die durch die Digitalisierung wegfallen, und andererseits natürlich auch mit sehr viel Investitionen verbunden wäre, wenn man es wirklich mal angreifen würde.
Hm. Also Sie sind sehr, sehr pessimistisch, was jetzt sozusagen die Zentralisierung der Bildung beim Bund angeht. Frau Weidenfeld, was meinen Sie? Ist das ein Thema, wo man mal einen Durchbruch erwarten kann, oder wird das so bei dem ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr hier und ein bisschen mehr da?
Ich glaube, alle Lehrer, alle Schulen, alle Schüler und alle Eltern würden ihrem Herrn danken, wenn irgendjemand mal sagen würde, wir machen einfach mal 5 Jahre gar nichts. Und das Kooperationsverbot ist ein Symbolkonflikt, der vor sich hergetragen wird, als würde alles besser, wenn der Bund Geld geben darf und mehr Einfluss hat. So ist es doch nicht. Nee. Wir haben bis in die 80er Jahre Bundeseinfluss in der Schulpolitik gehabt, und dann waren die Schulen so schlecht und haben alle gesagt, oh nee, das müssen die Länder machen, die können es viel besser.
Ja, die machen jedes Jahr was anderes.
Jetzt machen wir es andersrum. Das Hauptproblem bei allen Punkten, die wir bisher angesprochen haben, ist doch nicht, dass es uns an Gesetzen fehlt oder an politischem Willen oder an irgendjemandem, der eine tolle Idee hätte. Das Hauptproblem ist, dass das, was beschlossen ist, das, was Gesetzeslage ist, nicht gemacht wird. Wir haben eine tolle Gesetzgebung und ganz großartige Einwanderungsbedingungen in unseren Flüchtlingsgesetzen, die wir alle haben, und unseren Green Card Gesetzen und Blue Card Gesetzen. Aber niemand fasst es zusammen und sagt, das ist das Einwanderungsland Deutschland, nach den Kriterien geht's. Wir haben ein umfangreiches Recht für Abschiebungen, wenn jemand in Deutschland kein Bleiberecht hat, aber keiner macht's. Das heißt, wir leisten uns unfassbar viele Gesetze und diskutieren jetzt bei diesen Sondierungsverhandlungen, bei den bald vielleicht beginnenden
Sondierungsverhandlungen,
über weiteren Bedarf an neuen Gesetzen und neuen Regelungen. Wenn diese Regierung, die möglicherweise zustande kommt, nur einen Satz in ihren Koalitionsvertrag schreiben würde, nämlich wir setzen das Recht durch, was wir hier haben, dann wäre für Deutschland echt viel erreicht, und die bräuchten gar nicht mehr zu machen. Die könnten 4 Jahre lang nur gucken, dass das, was gilt, auch gilt. Und das würde schon komplett reichen.
Tja, ein wunderbares Plädoyer. Jetzt habe ich 2 Hörer in der Leitung. Erstmal Hartmut Seeger aus Hamburg. Guten Abend, Herr Seeger.
Ja, guten Abend in die Diskussionsrunde. Ich habe einen archaischen, fundamentalistischen Vorschlag.
Oh je.
Und zwar, die Politiker, die diese Sozialgesetze oder diese Gesetze verabschieden, sollen 1 Jahr lang mit den gleichen Einkommen leben, die sie sozusagen ihren Wählerinnen und Wählern zutrauen und sozusagen aufbürden. Nach diesem Jahr sollen Sie sozusagen noch einen Bericht erstatten, wie es Ihnen mit diesen Einkommen, die Sie anderen Leuten zumuten und von denen Sie erwarten, dass, oder veranlassen, dass andere Leute danach leben, dann welche Erfahrungen Sie innerhalb dieses Jahres gemacht haben. Ich denke.
Und sind die weiter Politiker oder arbeiten die auch in den Berufen? Das ist mir jetzt nicht klar bei Ihrem Modell.
Die können sozusagen in den Berufen arbeiten, in denen sie gearbeitet haben. Aber wenn sie Politiker sind, sollen sie mit dem Geld sich zufrieden geben, dass sie sozusagen ihren Wählerinnen und Wählern dann sozusagen aufoktroyieren.
Mhm. Okay. Und was erwarten Sie davon?
Ich denke, mit dieser Art von Lebenserfahrung würde sich gesellschaftlich einiges ändern. Ich denke in dem Zusammenhang gerade daran, dass vor 2 oder 3 Tagen sozusagen über die nächste Einkommensverteilung und Geldverteilung berichtet wurde in den Medien. Und diese Untersuchungen und diese Verstörungen haben auf die Gesellschaft fast überhaupt keine Auswirkungen. Es geht niemand auf die Barrikaden, es regt sich niemand darüber auf. Es wird einfach nur festgestellt, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich immer weiter öffnet, und es wird vielen Wählern einfach zugemutet, dass sie die Klappe halten und nichts machen.
Ja, auf jeden Fall ein origineller Vorschlag, Herr Seeger. Ich gehe gleich mal weiter an zu Hartwig Ihlenfeld aus Wedel. Guten Abend, Herr Ihlenfeld.
Guten Abend.
Oh, die Leitung ist ja fürchterlich. Wir versuchen es mal weiter. Guten Abend.
Komme ich nicht durch, oder?
Sie haben so Aussetzer, vielleicht reden Sie einfach weiter und sagen Sie.
Ich gehe mal in die Nähe von meinem Router.
Nee. Ah, so ist viel besser,
Ich habe ein ganz anderes Thema. Ich wollte nur meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass bei der Aufzählung der Themen, die jetzt für die Gespräche zwischen den Parteien hier eine Rolle spielen, das Thema Umwelt, Klimaschutz, Klimawandel total fehlt. Ich habe das Hamburger Abendblatt von heute vor mir, nicht mal das Thema Verkehr, der ja ein wesentlicher Faktor dabei ist. Professor Schellenhuber, der beste Experte hier für den Klimawandel, hat bei der Pariser Klimakonferenz ja gesagt, das Wichtigste ist der Abbau der Kohleverstromung.
Oh, gehen Sie nochmal näher zu Ihrem Router. Digitalisierung ist das in Wedel auch noch nicht so weit.
Ja, mache ich. Jetzt besser?
Ja, ich glaube.
Ja. So, jetzt bin ich ganz nahe.
Jetzt sind Sie ganz digital.
Also das Thema Umwelt erscheint nicht und das verwundert mich etwas. Dass bei den Sondierungsgesprächen zu Jamaika hat das so durchaus eine Rolle gespielt. Aber was man jetzt so in der Presse liest, was da so aufgezählt wird an wichtigen Themenpunkten, fehlt es total.
Ja, das
ist das ein Thema, ist das ein Thema, was die Bürger doch so nicht berührt? Klimawandel? Frage ich mich jedenfalls.
Das fragen wir jetzt mal Professor Niedermayer. Berührt das die Bürger nicht oder liegt es nicht doch an der SPD und ihrer Kohleklientel in Nordrhein-Westfalen, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. Professor Niedermayer, was sagen Sie, Herrn Ihlenfeld?
Es ist schon so, dass wenn man die Bürger selbst danach fragt, was für sie die wichtigsten Probleme sind, dass da Umwelt nicht gerade ganz vorne steht. Aber es ist auch nicht so, dass die Bürger sich darum keine Sorgen machen. Das Problem ist schon aber ein bisschen, dass der Klimawandel etwas ist, was den Leuten eher abstrakt wichtig ist, dass sie es noch nicht wirklich in ihrem Alltag so dramatisch erleben, obwohl es ja doch sehr stark anfängt, auch mit den Wetteränderungen hier bei uns, Stürme und so weiter, aber dass es immer noch nicht so stark in der im Alltagsleben der Leute angekommen ist, dass sie da sagen, das ist jetzt ein ganz zentrales Thema. Aber ich glaube schon, und das zeigen auch die Daten, dass das mitgedacht wird. Aber das ist genau wieder so ein Problem mit kurz- und langfristigen Entscheidungen, dass man natürlich gerade bei dem Klimawandel langfristig oder mittelfristig zumindest denken muss. Und weder die Bürger noch die Politik haben langfristiges Denken im Vordergrund. Das ist ja auch ganz klar. Die Politiker wollen nach 4 Jahren wieder gewählt werden. Die Bürger gucken auf ihre momentanen Alltagssorgen, die sie haben. Ist auch ganz verständlich. Aber deswegen sollte ja Politik, wenn sie vernünftig führt, dann eben auch diese Langfristprobleme dennoch ansprechen und in einer sinnvollen Weise, zumindest das, was Deutschland tun kann, da sind wir ja auch nicht allein auf der Welt. Das sollte man schon anpacken.
Ja, Professor Marschall, der Hörer hat ja gerade auch auf Jamaika hingewiesen. Ja. Da war ja sozusagen die Kohleeinigung greifbar und jetzt ist sie plötzlich wieder weg.
Was Herr Ihlenfeld da angesprochen hat, hört sich erstmal abstrakt an, ne? Klimaschutz und Umwelt, aber es gibt auch durchaus da sehr konkrete Punkte, die da eine Rolle spielen, wenn wir uns die Dieselproblematik anschauen und die COX-Frage in den Städten. Und da sind wir jetzt ja sehr konkret geworden. Das ist also nicht mehr ganz abstrakt, sondern es betrifft wirklich auch die Menschen konkret, die jetzt Dieselfahrzeuge haben, die Fahrverbote befürchten und Ähnliches. Also da wird so ein Thema mal ganz konkret. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem Vorschlag von Herrn Seeger, vielleicht mal so ein Girls' Day oder Boys' Day oder ein Pflichtpraktikum für Politiker anzubieten oder einzuführen. Was da so ein bisschen hintersteht, und das ist, glaube ich, symptomatisch, ist so das Gefühl, dass die Politikerinnen und Politiker sich hier gar nicht mehr so reindenken können in bestimmte Lebenssituationen von Menschen, dass es also eine Art Entfremdung gibt von den politischen Entscheidern, die gar nicht mehr ganz genau verstehen, was die Menschen so bewegt. Und das ist ja genau dann die Forderung, die man dann stellen muss. Das muss mehr Austausch geben zwischen Politik und Gesellschaft. Die Politiker müssen mehr Kontakt pflegen, müssen vielleicht doch mal genauer hinschauen, was die Menschen bewegt. Und das taucht da in dieser Anmerkung ja ganz richtig auf.
Das ist richtig. Ich denke da gerade an diese Umfrage.
Nicht nur um das Finanzielle, ne? Da geht es nicht nur um das Finanzielle, sondern es geht einfach
um Lebenswirklichkeit.
Einfach um die Tatsache, dass man mit der Lebenswirklichkeit eines Großteils der Bevölkerung als Politiker im Raumschiff früher Bonn, jetzt Berlin, nicht mehr so sehr viel zu tun.
Da gab es immer die Frage, was kostet eigentlich ein Brötchen oder ein Liter Milch? Ne? Ja. Und dann war völlig verloren.
Gut. Ja, mittlerweile bereitet man sich bei den TV-Duellen ja darauf vor. Ja. Ich glaube, da wird so eine Preisliste vorher nochmal rumgereicht.
Der Assistent zeigt dann nochmal eine Preisliste. Man geht nicht in den Supermarkt. So, jetzt habe ich Johannes Hermanis aus Uelzen in der Leitung. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Guten Abend. Hallo, sind Sie in der Leitung? Herr Hermanns? Ja,
ich bin in der Leitung.
Schön. Herzlich willkommen bei unserer Sendung.
Danke sehr. Können Sie mich hören?
Ich kann Sie wunderbar hören, ja. Was wollten Sie denn beitragen?
Ja, Moment mal. Irgendwie klappt das mit meiner Freisprechanlage. Geht es jetzt besser?
Wir hören Sie wunderbar die ganze Zeit. Reden Sie einfach los.
Gut. Also was ich eigentlich vermisse, ist, dass die von uns gewählten Parteien kompromissfähig sind und überhaupt erstmal eine Regierung zustande bekommen, beziehungsweise eine neue Regierung zustande bekommen. Alle die Leute, die ja jetzt gewählt worden sind, sind ja gewählt worden, um Verantwortung zu übernehmen. Und jeder wusste vorher, dass er alleine es natürlich nicht schaffen wird, mehrheitlich eine Regierung alleine, sprich mit seiner eigenen Mehrheit, zu regieren. Also brauche ich Kompromisse, brauche ich einen Koalitionspartner. Und oftmals kommt mir das so vor, als wenn man das Parteibuch und die Parteirichtlinien über allem stellt, anstatt den Staat und die Menschen, die es betrifft, an erster Stelle zu stellen.
Hm.
Und das Zweite, was die Regierung dann meiner Meinung nach angehen sollte, sind eigentlich die richtigen Probleme. Vielleicht nicht Probleme, die sich unbedingt gut zur Öffentlichkeit hin vermarkten lassen, sondern die wahren Probleme, wie zum Beispiel unser Rentenproblem. Was wird mit der Rente? Wie wollen wir das lösen? Zum Beispiel die Digitalisierung. Wenn Sie heute aus den Ballungszentren sich entfernen und über Land fahren, dann haben Sie oftmals eine bedauernswerte Infrastruktur, was die Digitalisierung angeht. Es sind viele kleine und mittelständische Betriebe, die in dem ländlichen Bereich ansässig sind, die heute kaum in der Lage sind, aufgrund mangelnder Infrastruktur elektronisch mit ihren Zulieferungspartnern, Architekten, Heizungsbaufirmen, Ähnliches zu kommunizieren, weil die Dateninfrastruktur einfach nicht vorhanden ist und auch keine mittelfristige Lösung, damit meine ich, in den nächsten 1-2 Jahren am Horizont ist. Diese Leute müssen aber tagtäglich ihr Geld verdienen. Es wird ihnen suggeriert, dass sie das machen müssen. Sie müssen sich umstellen, auch zum Beispiel, was das Finanzwesen angeht. Und ich kann das nicht machen, weil einfach die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Hm. Und das sind die Dinge, glaube ich, die die neue Regierung vehement angehen muss, genauso wie unsere Umweltfrage. Das ist jetzt mal vordergründig nach vorne gebracht worden. Aber das sind Sachen, die eigentlich von einer neuen Regierung weitergetragen werden müssen und auch in die Diskussion gebracht werden müssen, sowohl im Parlament als auch in der Gesellschaft.
Ja, vielen Dank, Herr Mahnes, nochmal für diese eindrücklichen Worte, auch zum Thema Digitalisierung, die Beispiele, die Sie genannt haben. Wir haben das vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Ich gehe mal gleich weiter zu Adrian Nowak aus Hamm, der auch in der Leitung wartet. Guten Abend, Herr Nowak.
Guten Abend.
Ich grüße Sie.
Ja, ja. Was? Es wurde gerade angesprochen, dass man den Leuten auch unangenehme Wahrheiten zumuten muss. Und da das Thema Rente 2030 angesprochen. Mhm. Da bin ich eine sehr, da vertrete ich eine extrem andere Meinung wie die Teilnehmer der Runde. Wenn es um unangenehme Wahrheiten geht, dann muss man aber auch richtig über unangenehme Wahrheiten nachdenken. Das heißt, wer 2030 noch darüber nachdenkt, dass ich jede Menge Menschen brauche, um den Wohlstand zu erwirtschaften, der versteht die technische Entwicklung nicht. Der ist in einem alten System gefangen. Ein gutes Beispiel ist jetzt, vor 2 Wochen hat das Google Brain Laboratory bekannt gegeben. Das ist eine Abteilung von Google, die künstliche Intelligenzen entwickelt, die wiederum künstliche Intelligenzen entwickeln soll. Ergebnis war, die haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die eine für ein spezielles Projekt eine künstliche Intelligenz selber geschrieben hat, die besser war als alles, was Menschen bis jetzt geschafft haben. Das heißt, Stand heute sind schon in einzelnen Aspekten die künstlichen Intelligenzen besser als die Menschen, die sie entwickelt
also
haben.
Also Ihre Angst genauso ist, dass sozusagen die künstliche Intelligenz die Arbeitsplätze wegrationalisiert.
Warum Angst? Es ist doch jeder Arbeitsplatz, der wegfällt, ist ein guter Arbeitsplatz.
Ja,
oder wollten Sie noch
habe ja nur Ihre Position zusammengefasst.
Mhm. Nein, das ist nicht meine Position. Ich bin dafür, jeder Arbeitsplatz, der wegfällt, ist ein guter Arbeitsplatz. Oder soll ich noch 80 Stunden wie Großvater auf dem Feld arbeiten? Das heißt, wir müssen komplett umdenken. Das heißt, Arbeit muss anders verteilt werden. Und genauso die Wertschöpfung, die da rauskommt, das ist doch die Frage. Wem steht die Wertschöpfung der ganzen Maschinen zu, die wir entwickeln könnten? Wir haben ja nur so wenig Automatisierung, weil wir Menschen für einen sehr kleinen Mindestlohn, zum Beispiel Spargelfelder, die müssen doch schon seit vielen Jahren nicht mehr von Menschen bearbeitet werden. Es wird nur gemacht, weil wir osteuropäisches Humankapital für einen sehr kleinen Preis bekommen.
Ja, Herr Nowak, vielen Dank. Ich gebe das gleich mal weiter an Professor Marschall. Ist das bei Bürgern, die auch im Wahl-O-Mat haben die angegeben, dass die Themen, um die sich die Politiker kümmern, eigentlich gar nicht die entscheidenden sind, gar nicht die Zukunftsthemen. Wird viel zu wenig auf die Zukunft geguckt und was da auf uns zukommt.
Ja, zumal man ja nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Das macht es ja nochmal schwieriger und das hat Herr Nowak ja eigentlich ganz schön dargestellt, dass wir jetzt vielleicht schon Pläne entwickeln wollen für 2030, aber noch gar nicht wissen, welche Rahmenbedingungen wir 2030 haben. Und ich denke, dass da ein ganz wichtiger Punkt angesprochen wurde, nämlich der Trend zur Digitalisierung. Das ist etwas, was im Moment in der Tat ganz schwer abzuschätzen ist, welche Ausmaße das noch annehmen wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Aber auch bei anderen Entwicklungen haben wir nicht immer die richtigen Prognosen gehabt. Also beispielsweise bei der Frage der Ölreserven. Das ist eine Sache aus noch den 70er, 80er Jahren. Da hat man sich verschätzt, weil man die Technologie nicht richtig eingeschätzt hat, die es dann später gegeben hat, um Öl zu fördern. Und auch was die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland angeht, auch da gibt es Prognosen, die jetzt wieder in Zweifel gestellt werden. Insofern, es ist sehr schwierig, jetzt zu erwarten, dass man fertige Programme in 30 Jahren entwickeln soll, wo man noch gar nicht weiß, wie die Rahmenbedingungen sein werden.
Einspruch, Euer Ehren. Das, was wir schon wissen, ist doch, wie viele Leute im Jahr 2030 Rentenansprüche haben. Daran wird sich auch gar nicht mehr viel ändern. Die Leute sind nämlich jetzt alle Anfang, Mitte 50, die gehen in den nächsten Jahren in die Rente. Das heißt, da wissen wir schon sehr viel. Wir wissen noch nicht so genau, wer es bezahlt und auf welchem Niveau es bezahlt wird. Aber so zu tun, als sei jetzt ab dem Jahr 2020 alles irgendwie im Nebel und wir wüssten nichts, das ist falsch. Und dass man das Rentensystem und gerade das Rentensystem für die Zeit nach 2030 stabilisieren muss, da würde ich jetzt mal sagen, das ist vergleichsweise sicher. Von den vielen Ungewissheiten, die wir haben, plus minus 20.000, 20.000, 30.000 Rentner, wissen wir schon ziemlich genau, was da auf uns zukommt. Und wir wissen auch ziemlich genau, dass das, was auf uns zukommt, bisher jedenfalls weder finanziert ist, noch ordentlich gelöst ist.
Genau, aber wir wissen noch nicht ganz genau die Rahmenbedingungen, in denen genau das passieren wird. Und was Herr Nowak, glaube ich, gemeint hat, völlig zu Recht ist, dass wir die Wirtschaft, dass die ganze Wertschöpfung, dass wir jetzt von wirtschaftlichen Strukturen ausgehen, die wir halt heute haben und die anders sein werden.
Ich will auch nicht Herrn Nowak widersprechen, sondern ich sage einfach nur, dass es bestimmte Themen gibt, die wir in den nächsten 4 Jahren schon lösen müssen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren könnten, wäre ich schon sehr dankbar. Und ob das Rentensystem nach 2030 möglicherweise wunderbarerweise von einer Maschinensteuer querfinanziert wird oder von was auch immer, das weiß ich nicht. Aber dass diejenigen, die heute diese Rentenansprüche erworben haben, die einmal im Jahr eine Mitteilung der Rentenversicherung bekommen, wo aufgelistet ist, was sie zu erwarten haben, wenn man denen dann erzählt, jetzt haben wir aber leider keine Arbeitskräfte mehr, sondern die Maschinen, deshalb wird jetzt nichts mehr bezahlt, dann wird die Enttäuschung und die politische Enttäuschung, der Verdruss und auch die Lebensunsicherheit, die Menschen haben, wenn sie zur Wahl gehen und wenn sie bei der Wahl das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt wirklich mal rächen, dann wird es noch viel, viel mehr werden. Also da bin ich sehr, sehr sicher, dass man da was tun muss und dass man auch jetzt schon relativ genau weiß, was auf uns zukommt.
Jetzt haben wir noch 3,5 Minuten. Kurze Antwort auf eine kurze Frage an alle drei. Ich fange mal mit Ihnen an, Professor Niedermeyer. Wenn Sie 3 Themen, Wunschthemen hätten für diese nächste Regierung, was wäre das 1, 2, 3 Lösungen für Themen, die Sie am drängendsten finden?
Also Migration, Rente, Digitalisierung.
Das war jetzt aber wirklich kurz. Professor Marschall, was sagen Sie?
Ja, das ist fast identisch. Digitalisierung, Integration und ich nehme dann statt der Rente mal die Pflege.
Ah, okay, gut. Und Frau Weidenfeld?
Ich habe nur ein Thema.
Oh.
Die nächste Bundesregierung muss dafür sorgen, dass das, was wir an Recht, an Gesetz und an Regelungen haben, durchgesetzt wird. Das erwarten Bürger, das können sie erwarten und niemand versteht, warum man sich mit Digitalisierung und Breitband im letzten Kilometer des Landes beschäftigt, wenn man noch nicht mal in der Lage ist, einen Flughafen oder einen Bahnhof zu bauen. Das wird eben nicht funktionieren. Der Staat muss liefern und die Politik muss liefern. Und wenn das in den nächsten 4 Jahren in irgendeiner Form ernst genommen werden würde, wäre mir gar nicht mehr so bange.
Das wäre aber ein kurzer Koalitionsvertrag. Ne?
Mir würde ein Satz reichen, habe ich ja eben schon gesagt.
Okay, gut. Soweit unsere Sendung. Viel Gesprächsbedarf. Was muss die neue Regierung anpacken? Wir haben gesehen, es gibt wirklich unglaublich viel Gesprächsbedarf und ganz, ganz viele Themen. Mit dabei Dr. Ursula Weidenfeld. Sie ist Journalistin und hat das Buch geschrieben, Regierung ohne Volk. Professor Dr. Stefan Marschall, er ist Politologe an der Universität Düsseldorf und der Kopf hinter dem Wahl-O-Mat. Und Professor Oskar Niedermeyer, Politologe und Parteienforscher aus Berlin. Sie können natürlich immer bei der Redezeit weiter mitdiskutieren, auch wieder in der nächsten Woche. Morgen aber läuft hier ab 21.05 Uhr Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Und zwar diesmal zum Thema Schwerpunkt Allergien. Was schützt uns vor Ihnen? Mein Name ist Verena Gonsch und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und eine schöne weitere Vorweihnachtszeit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.